Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
Es wäre das Unlogischste, wenn man behauptet, KI würde Software ersetzen.
Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Guten Tag, mein Name ist Christoph Leiber, Finanzvorstand der Athos Software SE.
Willkommen beim Börsenradio, hier ist Andi Groß. Die Zahlen 2025 im Vergleich zu 2024, da war es ein Umsatz von 170 Millionen, EBIT 63 Millionen, jetzt 25 gesteigert, Umsatz auf 190 Millionen, EBIT 68 Millionen. Herr Leiber, das sind 20 Rekordjahre in Folge. Was ist Ihr Geheimnis?
Was ist unser Geheimnis? Zum einen, glaube ich, einen klaren Kundenfokus zu haben und daran ständig uns zu messen, dass wir wirklich dem Kunden einen Nutzen in unseren Lösungen bieten. Zum anderen, dass wir eine sehr klare Vision haben, nämlich den Umbruch der Arbeitswelt zum Wohle von Mitarbeitenden, Unternehmen und auch Gesellschaft zu verbessern. Das ganz zentral mit Hilfe von Technologie und diese Technologie dann entsprechend immer weiterzuentwickeln, also stark in R&D zu investieren und auch in neue Technologien wie jetzt KI und Ähnliches zu investieren. Und drittens, bei diesen ganzen Unterfangen über 20 Jahre und wahrscheinlich noch darüber hinaus, den Fokus nicht zu verlieren. Also bei uns heißt das, den Fokus ganz klar auf das Thema Workforce Management und darüber die maximale Kraft, Dynamik, Innovationskraft unserer Organisation von jetzt 900 Mitarbeitenden auf die Straße zu bringen.
11% mehr Umsatz, 25% mehr Ergebnis. Sind diese Zahlen auch im Jahresvergleich, sind die schon so richtig vergleichbar vor dem Hintergrund der Transformation in die Cloud?
Das würde ich schon sagen. Also wir sind ja schon recht weit fortgeschritten in der Cloud-Transformation. Also 50% unseres Gesamtumsatzes im Jahre 2025 kommen aus Cloud und Subskriptionen. 70% des Gesamtumsatzes sind wiederkehrende Umsätze, also geben dem Gesamtgeschäftsmodell sehr, sehr hohe Stabilität. Von daher kann ich sagen, dass die Zahlen Jahr und Jahr auf jeden Fall vergleichbar sind. Ich würde aber noch vielleicht ergänzen wollen, neben den 20 Jahren, auf die wir natürlich sehr, sehr stolz sind, sind wir auch sehr stolz auf die Erfüllung der letzten mittelfristigen Prognose, die wir auch am Ende 2022 gegeben haben, für die Jahre 2023, 2024, 2025. Und in diesem Zeitraum haben wir ein Wachstum von 19% im Schnitt prognostiziert. Wir sind dann rausgekommen mit 18,5. Da machen wir einen Haken dran und sagen, das ist erfüllt. Und zugleich hatten wir gesagt, dass wir die Profitabilität auf über 30% EBIT-Marge erreichen wollen. Und auch das ist uns gelungen. Und in der Zwischenzeit haben wir in diesem Zeitraum auch unsere Technologien grundlegend verändert. Wir haben alle unsere Lösungen auf eine Cloud-Native-Systemarchitektur gehoben, was uns jetzt ab 2024 schon bei 25 mit den ersten Anwendungen den Schritt in die KI-Welt ermöglicht. Also vieles ist da sehr, sehr gut gelaufen. Und dennoch sage ich, die Zahlen bilden ja immer nur das ab, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Wichtig ist es, den Blick nach vorne zu richten und nicht damit zu verharren.
Keine Sorge, die Frage nach der Zukunft und nach den Plänen, die wird schon noch kommen. Und mit den 20% ist ja auch logisch, ja. Also wer die Hand als Logo hat mit 20% mehr Fingern als normal, der hat das irgendwo in der DNA dann drin. Ich bin noch so ein bisschen am Anfang auch mit dem Stichwort KI, Künstliche Intelligenz, AI. Ihr CEO Oberedder beginnt seinen Jahresbericht mit der Beschreibung einer Situation in der Personalplanung im Krankenhaus. Also Arzt krank, Pfleger krank, Notaufnahme voll. Ein Fall für Workforce Intelligence. Also so nach dem Motto, sag mir mal, wie ich jetzt planen muss, ich habe jetzt Not. Wir können auch einen ganz aktuellen Fall nennen. Sie sind ja auch bei Airlines stark engagiert. Also Luftraumsperrungen im Nahen Osten, ja, Flugbegleiter krank. Piloten streiken morgen und übermorgen. Liebe KI, mach mir jetzt bitte einen vernünftigen Dienstplan. Also ist die KI ein Unterstützer? Ist KI der Löser? Ist KI Science Fiction? Ist das Zukunftsmusik?
Ich glaube, das lohnt sich tatsächlich, dieses Interview von meinem Vorstandskollegen Herrn Oberedder zu lesen und auch andere Teile des Geschäftsberichts zu lesen, weil man da viel Ideen für sozusagen Kopfkino, wie KI in der Zukunft unsere Lösungen noch wirkungsvoller machen kann. Und das hat ja mindestens drei Ebenen, wahrscheinlich mal viel mehr. Nämlich einmal, wie man effizienter dadurch werden kann, wie man produktiver werden kann, aber wie man auch vieles vereinfachen kann. Und um es ganz einfach zu sagen, viele von den Datenpunkten eigentlich die Datenpunkte, die man braucht, um dieses Szenario im Krankenhaus oder eine Optimierung, eine Reaktion auf Krisenfälle, auf Disruptionen im Flugverkehr herzustellen. Viele dieser Datenpunkte sind bereits jetzt auch schon in unseren Lösungen abbildbar. Der fundamentale Unterschied, der durch eine KI-Anwendung in unserer Lösung sozusagen als Ergänzung dazu kommt, ist darin zu sehen, dass diese vielen Datenpunkte, die in unserer Lösung drin sind, die ganze Datenhistorie, gehoben wird und zwar vorbereitet wird, aufbereitet wird für den Nutzer, für den Planer, für die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter, der seinen Urlaub plant, ohne dass er sich oder sie sich durch etliche Masken durchklicken muss. Und dann kann man es natürlich hinterher nochmal validieren, ob das Ergebnis auch wirklich das ist, was man selber für plausibel hält. Aber dieser Weg dahin wird ungleich einfacher und damit natürlich schneller und damit wird die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht. Basis dafür ist aber die Datenhistorie und die Datentiefe mit spezifischem Bezug zum jeweiligen Unternehmen, zum jeweiligen Kunden, die in unserer Lösung drin ist. Und das ist, glaube ich, ein fantastisches Tool. Man muss sich das so vorstellen wie einen zusätzlichen Mitarbeitenden, den man bekommt, der einem eben bestimmten Handlungen unterstützt und dadurch doch recht hilfreich zur Seite steht.
Neuer Mitarbeiter kostet natürlich was. Klar, der will Geld verdienen, aber der kostet jetzt keine Milliardensummen. Und Sie ahnen, wo ich hin möchte. Es werden ja schwindelerregende Milliardensummen in den Bereich KI investiert, von den Großen. Aber bei Atos sicherlich auch. Vermutlich jetzt keine Milliardensummen. Aber rechnet sich das am Ende des Tages?
Dass es sich bei uns rechnet, kann man aus den, historisch zumindest, kann man aus den Bilanzen sehen. Wir haben ja doch recht erfreuliche Margenbeiträge. Ich hatte angesprochen, 36% EBIT-Marge im letzten Jahr. Also es ist ein hochprofitables Geschäft. Was
wir ja, wir sind ja am Anfang dieser KI-Investition und Welle. Und das, die großen Investitionen kommen ja noch auf uns zu.
Absolut. Und der weitere Punkt ist, wir werden weiter in Forschung und Entwicklung investieren. Also fürs laufende Jahr und fürs kommende Jahr wahrscheinlich auch, haben wir uns einen Rahmen von rund 16% des Umsatzes vorgenommen, den wir in Forschung und Entwicklung investieren. Und innerhalb dieser 16% Cost-to-Revenue-Ratio oder Kosten zum Umsatzverhältnis für R&D shiften wir natürlich mehr in den Bereich KI und in diese Anwendungen. Das ist das eine, diese Milliardenbeträge und Atos wird keine Milliarde investieren in diesen Bereich, die nutzen wir eigentlich, nämlich indem wir auf die reiferen Large Language Models, die ChatGPT, Anthropic mit Claude und andere Unternehmen bereitstellen, die uns über Hyperscaler wie Azure oder AWS zur Verfügung gestellt werden und die wir dann integrieren in unsere Produkte. Also ich mache da mal ganz gerne einen Vergleich auf, ähnlich wie wir bei der Cloud-Transformation auf den zunehmenden Reifegrad der Hyperscaler gesetzt haben und auch weiter setzen in puncto Leistungsfähigkeit, in puncto Services, aber auch in puncto Datensicherheit, ganzen Guardrails, setzen wir bei der KI auf die stärkeren Reifegrade der KI-Modelle und wir werden nicht selber KI-Modelle entwickeln.
Warum eigentlich nicht? Diese Small Language Models, das als die Zukunft und auch entsprechende Investitionen für Unternehmen wie Sie, die sich eben nicht an die großen Large Language Models dann hinhängen, sondern sagen, mir reicht ja was Kleines. Und das ist dann meine spezifische Lösung. Und da investiere ich, denn das ist für mich die Zukunft. Und diesen ganzen großen Überbau, den brauche ich gar nicht.
Naja, das muss man, glaube ich, ein bisschen differenziert sehen. Wir haben Expertise in unserer Domain, wir haben Expertise in der Verzahnung in den Prozessen unserer Kunden und wir bringen die Daten und Datenhistorie ein, um die bestmöglich wirklich in KI-Services umzubauen. Und die bauen wir dann spezifische KI-Services, Use-Cases hatte ich Ihnen gerade gegeben, finden sich bei uns im Geschäftsbericht drin. Um die zu heben, brauchen Sie dann schon sehr reife, sehr starke Large Language Models. Und da sind wir der festen Überzeugung, dass es deutlich besser ist, auf die hochprofessionellen Large Language Models, die am Markt angeboten werden, zu setzen, die zu heben, als Tool zu benutzen, als Infrastruktur zu benutzen, als selber eigene Modelle zu bauen. Da würden wir letztendlich immer dem Stand der Technik wahrscheinlich etwas hinterherhängen. Und warum sollten wir das tun? Da sind wir lieber in dem spezifischen Bereich Workforce Management der Spezialist und hebeln die Chancen, die uns diese Infrastruktur der Zukunft gibt.
Jetzt gab es ja in den vergangenen Monaten diese Diskussion, auch die Sorgen am Markt, dass sich die ganzen Softwareunternehmen, dass sie sich überflüssig machen oder gemacht werden durch dieses Thema KI. Wozu brauche ich Atos? Wie laut ist Ihr Lachen, wenn ich sage, ChatGPT, erstell mir bitte den Dienstplan?
Ja, das ist sehr laut, aber ich kann jetzt nicht auf Kommando lachen. Also, das ist sehr, sehr laut. Ich habe es gerade versucht zu sagen, vielleicht nochmal das ein bisschen zu sortieren. KI ist absolut transformativ. Es wird Produktivität verbessern, es wird Effizienz verbessern, es wird eine deutliche Vereinfachung im Zugang für unsere Kunden, für die Mitarbeiter unserer Kunden zu Lösungen für ihre Probleme bieten. Das funktioniert aber nur, wenn sie die Datenhistorie, Daten haben in Lösungen wie der unsrigen und wenn sie das verzahnt haben in einer End-to-End-Lösung, wie die unsrige es bietet, um den Prozess mal aufzureißen. Dann denken Sie an ein Krankenhaus, da haben Sie eine Pflegestation, die haben Sie zu beplanen, meinetwegen die für die Intensivstation. Das fängt an bei den Bedarfstreibern, welche Datenpunkte triggern welchen Bedarf in der Intensivstation, dann bilden sie sozusagen eine Bedarfskurve mit bestimmten Skills, die sie irgendwann in der Zukunft brauchen. Dann brauchen sie sämtliche Datenpunkte von Mitarbeitenden mit ihren Skills und den regulatorischen Rahmenbedingungen, wann die eingesetzt werden dürfen und wann sie eingesetzt werden wollen. Das nutzen sie zu einem Plan und dann arbeiten die hinterher auch entsprechend des Plans oder ad hoc nochmal anders. Die Zeiten, die diese Mitarbeitenden arbeiten, indem sie zum Beispiel Zuschläge berechnen müssen etc., werden erfasst und bewertet und werden dann, und nur wenn das in einem End-to-End-Prozess ist, an ein Lohn- und Gehaltssystem übergeben und zu korrekten Löhnen überführt. Diesen Prozess zu ersetzen durch eine Anfrage in ChatGPT ist absolut illusorisch. Und diesen Prozess durch Nutzung von ChatGPT zu optimieren, eingebettet in unsere Lösung, ist genau das, was wir tun. Und darüber werden wir sozusagen diese Mehrwerte von KI für die Intensivstation in diesem einzelnen Fall hebeln, weil einfach der Zugriff auf die Daten deutlich einfacher wird. Das ersetzt aber nicht die Lösung, in unserem Fall die Workforce Management Lösung, sondern das bereichert diese Lösung. Und von daher, ein Vertreter des, ich sag mal, KI-Camps, er hat es, glaube ich, so formuliert, das war der CEO von Nvidia, der Jensen Huang, er sagte, es wäre das Unlogischste, was er sich vorstellen könne, wenn man behauptet, KI würde Software ersetzen. Warum sollte man das tun? KI kann dieses Tool, Software aus seiner Sprache, nutzen, um dadurch an Kunden heranzukommen. Ich würde es umgekehrt formulieren, wir können das Tool KI nutzen, um den Nutzen für unsere Kunden noch weiter zu erhöhen.
Und wer da noch tiefer eintauchen will, so ein Deep Dive sozusagen, mehr lernen will, mehr Hintergründe erfahren will, der geht zum WFMD26, also der Workforce Management Day von Atos am 23. April in München. Herr Leiber, ich habe ein bisschen weiter geblättert im Geschäftsbericht 2025, Risikobericht, wenn man mal über den Nachhaltigkeitsbericht darüber hinwegblättert, da steht dann Cybersicherheit, geringes Risiko, also da scheinen Sie recht gut vorbereitet zu sein, aber mittleres Risiko bei den personellen Ressourcen. Wieso, haben Sie Angst, dass die Leute abwandern?
Ja, vielleicht zunächst mal noch zu dem Cyberrisiko. Das ist jetzt das Ergebnis nach Mitigierung, also nach Gegenmaßnahmen. Dann ist es bei uns bearbeitet. Grundsätzlich ist natürlich Cyberrisiko eines der größten Risiken, sowohl für uns als auch für unsere Kunden. Über unsere Lösungen versuchen wir das möglichst zu mitigieren und haben da eigentlich einen ganz guten Stand. Beim Thema Personal, wir sind abhängig von bestimmten Schlüsselpositionen, sei es in der Entwicklung, sei es im Vertrieb, sei es in der Beratung. Nach wie vor ist das schon wesentlich für unsere Wachstumsentwicklung und deswegen haben wir das entsprechend so kategorisiert.
Sie investieren in Gold, Sie investieren auch in Investmentfonds. 5 Millionen hatte ich dort gesehen. Was sind das für Fonds? Ist das zu Ihrer Branche passend Technologie oder doch eher konservativer?
Das ist deutlich konservativer. Das ist ein gemischter Fonds, der weitgehend auf eine sehr sichere Verzinsung ausgerichtet ist und wird bei, glaube ich, Flossbach von Storch gehandelt. Also das ist sehr, sehr stabil und sehr, sehr sicher angelegt. Keinerlei Spekulation an der Stelle. Beim Gold, das ist mehr traditionelle Geschichte, die wir, glaube ich, schon seit 2008 in unseren Büchern haben und uns bislang zumindest auch nicht schlecht bekommen ist.
Für die Aktie war das Jahr 2025 eigentlich ein Nullsummenspiel mit 116 rein, mit 113 raus. In diesem Jahr ein Trauerspiel. Warum? Ist das das Thema, was ich eingangs sagte? Die Anlegerwelt macht sich Sorgen um die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells von Softwarehäusern, gerade dass das Thema KI euch dann doch auffrisst?
Also es ist natürlich ganz stark durch diese KI-Debatte behindert worden, die weitere Aktienentwicklung. Ich tue mir da immer schwer, dann eine Kommentierung zu geben. Wir sind gehalten, unsere Ziele zu erreichen. Die haben wir jetzt 20 Jahre in Folge erreicht. Unsere Prognosen für dieses Jahr sind wir zuversichtlich zu erreichen von rund 215 Millionen. Also ist ein Korridor zwischen 210 und 215, den wir dort anstreben. Und dabei wieder eine EBIT-Marge von über 30%, also in diesem Fall über 32% gesichert zu machen. Die Aktienkursentwicklung ist ganz stark von dem Blick auf KI und damit auf die langfristige Sichtbarkeit von Cashflows ausgerichtet. Da besteht für viele anscheinend im Augenblick eine gewisse Unsicherheit. Jetzt jüngst hat man wieder gesehen, dass es wieder ein bisschen nach oben geht. Ich bin da relativ entspannt, weil wir bestellt sind, um die operative Entwicklung zu gestalten. Die gestalten wir und ich bin mir zumindest war es in der Vergangenheit immer so sehr sicher, dass sich das dann auch in entsprechend attraktiven Werten hinterher, was die Marktkapitalisierung oder den Aktienkurs widerspiegeln wird, über kurz oder lang.
Da sind wir beim Ausblick. Umsatz, Ergebnis und auch Dividende, 20% steigern?
Dividende, da bleiben wir bei einer 75-prozentigen Ausschüttungsquote. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob das 20% sind. Also beim Umsatz kann ich Ihnen sagen, dass wir die rund 215, also minus 2% gegebenenfalls, weil eben die On-Premise-Lizenzen, also die nicht Cloud-bezogenen Lizenzen, nicht so gut greifbar sind und vorhersehbar sind. Aber im Kerngeschäft, also da, wo es um Cloud und Subskription geht, da gehen wir fest davon aus, dass wir um rund 26% wachsen werden in diesem Jahr, was doch ein sehr, sehr starkes Wachstum ist, glaube ich, in diesem Umfeld. Und darüber getragen werden wir auf dieses Umsatzniveau von rund 215 Millionen Euro kommen. Und dabei wieder eine starke EBIT-Marge haben, die mindestens 32% sind. Dieses mindestens erklärt sich so, das wollen wir auch erreichen, wenn wir am unteren Ende dieser Bandbreite ankommen. Das heißt, wenn wir normalerweise die 215 tatsächlich voll erreichen würden, dann würden wir bei etwas höheren Margen, so um die 34% rauskommen.
20 Rekordjahre in Folge und die Mittelfristziele erreicht. Der Finanzvorstand der Athos, Christoph Leiber. Danke fürs Interview.
Herzlichen Dank.
Börsenradio Network AG.